Longevity, der Podcast. Schön, gesund und mental stark.
Deinem Podcast rund um ein langes, gesundes und erfülltes Leben mit Diana und Julia.
Mit fundiertem Wissen, echten Erfahrungen und ganz viel Inspiration.
Für alle, die mehr wollen als nur alt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Longevity, der Podcast. Ich bin Julia, ihr kennt mich schon, ganzheitliche Allgemeinmedizinerin und sitze neben der lieben Diana.
Ja, herzlich willkommen. Ja, und ich bin die Diana, die therapeutische Heilpraktikerin. Und heute laden wir euch auf eine sehr besondere Reise ein, und zwar in die Welt von Beziehung, Intimität und persönliche Entwicklung.
Ja, und wir haben eine ganz liebe Gästin heute hier bei uns, die Anna. Hallo Anna.
Hallo, hallo.
Und Anna, magst du uns mal erzählen, was du so machst?
Ja, ich bin Anna Lindner-Pritzko, bin Inhaberin von Frau Anna, einer psychosozialen Beratungspraxis hier im Herzen von Leipzig. Ich berate Menschen rund um die Themen Sexualität, Partnerschaft und Intimität.
Das klingt schon mal super spannend. Da tun sich schon ganz viele Fragen auf. Bei Diana sehe ich auch schon ganz viele Fragen in den Augen, stimmt's?
Ja, das stimmt. Weil wir haben vorhin schon gesprochen, Sexualität ist fluide. Und das finde ich so, so spannend. Und Anna, was bedeutet das eigentlich konkret für Menschen im Allgemeinen oder aber auch speziell für Menschen in langfristigen Beziehungen?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir sexuelle Wesen sind. Das hört nicht Ende der 20er beispielsweise auf, sondern wir sind sexuelle Wesen wirklich ein ganzes Leben lang, also bis zum letzten Atemzug. Die Chance, die darin steckt, sich so zu betrachten oder das aus den Sexualwissenschaften mit ins alltägliche Leben zu nehmen, ist die Betrachtungsweise, dass Sexualität nie abgeschlossen ist. Es darf sich immer wieder verändern, es können neue Sachen hinzukommen. Man kann entscheiden, Sachen, die man vielleicht mal gut fand, auch nicht mehr zu tun. Und hier in der Beratung geht es hauptsächlich darum, neue Wege zu eröffnen und zu einer Intimität, Beziehung und Sexualität zu finden, die einem in dem Moment, in dem man gerade ist in der Beziehung und im Leben, auch wirklich entspricht. Das heißt, sich selbst besser kennenzulernen im jeweiligen Lebensabschnitt, in dem wir uns dann befinden.
Ah, sehr spannend, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Paare zu mir zur Paartherapie kommen, dass die oft glauben, fälschlicherweise, wie ich es finde, dass mit ihnen etwas nicht stimmt an ihr auch. Ne? Nach vielen Jahren Beziehung, vielen Jahren Ehe, dass wenn sich dann das sexuelle Erleben sich verändert, wie kann man das, wie siehst du das?
Also wenn wir von längerfristigen Beziehungen sprechen, dann reden wir von Beziehungen jetzt für mich so 5 Jahre aufwärts beispielsweise. Häufig haben wir ein Bild davon, was kulturell geprägt ist durch Filme, durch Medien. Ne, man ist andauernd einfach glücklich. So, wenn man jetzt in die Realität oder auch ins eigene Leben schaut, weiß man, das ist nicht immer so. Wenn Menschen lange Paar sind, dann sind sie vielleicht auch gemeinsam Eltern irgendwann geworden. Das heißt, die sind ein Team im Alltag. Da werden Kinder großgezogen, da finden Berufsbiografien statt. Da passiert ganz, ganz viel Leben. Und sich selbst als weiter als Paar zu betrachten, rutscht dann manchmal einfach weg, weil es anderes gibt, was wichtiger ist, was sich mehr in den Vordergrund drängt und was auch tatsächlich notwendig ist ja im Leben. Ne? Also sowohl Erwerbsarbeit wie auch Pflege von Angehörigen, Großziehen von Kindern, soziales Umfeld haben, da legen wir Prioritäten drauf. Bei der Paarbeziehung, das kennen vielleicht viele, man kommt abends nach Hause und Partner oder Partnerin ist eh da. Das heißt, wir machen selten Dates, wir verabreden uns selten, wir legen selten einen Fokus drauf, sondern es ist einfach was, was in unserem Alltag wie selbstverständlich mitläuft. Und an der Stelle, Beziehung braucht Aufmerksamkeit und Beziehung ist Arbeit. tatsächlich nicht immer die schöne Arbeit, auch die anstrengende Arbeit, auch das sich nicht verstehen, auch das Streiten, auch das mal in Entfernung gehen, aber dann eben immer wieder zueinander finden in einer intimen Verbindung. Nicht als Elternteam, nicht als Team, was den Haushalt schmeißt, sondern wirklich als Liebende und Liebespartner und auch Sexualpartner. Das merke ich häufig. Und was du sagst, dieses, es wird als fehlerhaft bewertet, das erlebe ich ja auch ganz oft, wo ich immer sage, in so einer vermeintlichen Krise, ja, da steckt Gefahr drin, es steckt aber auch die Chance für Veränderung in dem Moment drin. Wenn es eine Person gibt, die sagt, so möchte ich nicht mehr weiter. Das ist oft so ein ganz brachialer Moment, der für die andere Person nicht gut ist, erstmal. Aber darin steckt die große Chance, Veränderung herbeizuführen, weil eine Person sich hervorgewagt hat und gesagt hat, ich möchte jetzt was anderes. Ich brauche mehr, ich brauche weniger, wie auch immer.
Ja, und vielleicht kannst du mal, hast du einen Tipp, wie kann man als Paar offen damit umgehen, wenn Bedürfnisse auseinandergehen? Denn das ist ja auch, also ich habe ja auch Eheleute, die seit 40 Jahren verheiratet sind und da ist einfach mal so ein bisschen Scham dahinter einerseits und andererseits die Schwierigkeit an der Kommunikation, weil die es einfach nicht gelernt haben oder irgendwann mal ist die Kommunikation auf der Strecke geblieben ist. Hast du mal so einen Tipp für zu?
Also, wenn Kommunikation auf der Strecke bleibt, vermeintlich, die Kommunikation zwischen Partnern, die ist ja oft sehr funktional. Das heißt, da funktioniert noch ganz viel eigentlich, aber so eine ehrliche und verletzliche Kommunikation, also zu zeigen, ich habe da ein Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist, ich brauche etwas von dir, das ist ja ganz viel Selbstoffenbarung. Ja, also zu zeigen, hier passt gerade was nicht und auch was du beschreibst, diese Gegenseite, die dann sagt, was soll ich dir denn jetzt noch geben? Na, also da hängen ja ganz viele Paare. Mein Tipp ist, mutig sein und es tatsächlich ansprechen, weil dieses Schweigen darum baut die Scham ja erst auf. Also sich zu schämen, weil man merkt, Sexualität, wie wir sie bisher gelebt haben, möchte ich vielleicht gar nicht mehr, ohne dass ich die andere Person nicht mehr liebe. Ja? Mhm. Oder ich wünsche mir etwas Neues, was nicht unbedingt in einem Mangel begründet sein muss, sondern in, man ist funktional geworden, es hat sich was eingeschliffen. Genau, also eine Offenheit füreinander haben und sich trauen, über diese Schwelle der ersten Scham hinwegzugehen, mutig sein zu sagen, was man wirklich braucht oder anzufangen, gemeinsam zu überlegen, was man braucht. Oft wissen wir es ja gar nicht. Oft ist es nur so ein Bauchgefühl, aber darauf wirklich zu hören. Der Bauch hat an der Stelle recht. Ja, ja, also da wirklich auch auf sich zu vertrauen und optimistisch zu sein, weil es kann sich jederzeit wieder verändern. Ne? Also Sexualität ist fluide.
Vielleicht können wir noch mal so einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Was gehört für dich alles zur Sexualität denn dazu?
Also wenn ich den Begriff Sex benutze, dann rede ich da nicht über Penetration, sondern ich rede über die Form der Intimität, die man beispielsweise nur mit der Paarperson teilt. Das können Blicke über den Tag sein, dass man weiß, oh, wir sind auch noch Geliebte. Das muss nicht immer direkt eine Berührung sein. Das können kleine Berührungen im Alltag sein. Das kann, man liegt abends auf der Couch und kuschelt sich aneinander sein. Ich nehme den Begriff nicht so eng. Also wenn ich hier Menschen frage in der Praxis, ist es oft, naja, also Penetration, so sehe ich Sexualität nicht, sondern es ist all das, was unser Lustempfinden steigern kann. Das kann auch im Kopf stattfinden. Das können auch Gespräche sein, in denen wir Lust und Erregung und uns selber als sexuelles Wesen wahrnehmen. Also viel, viel früher. Ja, also beginnend mit einem leidenschaftlichen Kuss oder auch einem leidenschaftlichen Blick tatsächlich. Penetration ist nicht das A und O von Sexualität. Es ist lediglich ein Teil von Sexualität, ein kleiner Teil.
Und wenn wir jetzt sozusagen, also das Leben ist ja permanent eigentlich Veränderung, ne? Alle Dinge um uns verändern sich, wir müssen uns selber mit verändern, das finden wir manchmal besser, manchmal schlechter, können wir manchmal besser damit umgehen oder auch nicht. Aber würdest du sagen, dass die Veränderung der Sexualität in dem weitesten Sinne, den du jetzt beschrieben hast, auch einfach eine wichtige Grundlage dafür ist, dass man gesund lebt, gesund altert, gesund alt wird?
Ja, würde ich sagen. Ich begreife Sexualität eher als ein Spielen. Das heißt, es ist eine Tätigkeit, die kein Ziel verfolgt, sondern wo wir während dieser Tätigkeit Spaß haben dürfen, uns entdecken dürfen, erforschen dürfen und wo es am Ende als Ergebnis kein richtig und kein falsch gibt, weil das Spiel zählt und es nicht darum geht, irgendwie wie beim Sprint oder Marathon durch eine Zielgerade dann zu laufen, was ja für viele der Orgasmus beispielsweise sein kann in Sexualität, sondern das Spiel an sich wichtig ist, also der Genuss wichtig ist. Und wenn wir jetzt auf Lebensprozesse oder auch Alterungsprozesse gucken, Genuss und Freude ist keine Frage von Alter, ist auch keine Frage von, in welchem körperlichen Zustand wir uns tatsächlich befinden. Also ob wir jetzt 20 sind und unser Bindegewebe noch straff ist oder ob wir 60 sind und unser Bindegewebe sich einfach im Laufe unseres Lebens verändert hat, sondern es geht um Genuss, es geht um Freude und den spielerischen Umgang mit unseren Körpern. Und da würde ich sagen, wenn man grundsätzlich so durchs Leben gehen kann, dass man Freude hat, dass man Genuss hat, dass man Neues entdecken darf, ist man sehr gut aufgestellt, egal in welchem Alter.
Und gibt es für dich so ein paar typische, ich sag mal, körperliche oder vielleicht auch mentale Veränderungen im Laufe des Lebens bei uns Menschen, die du so oft siehst, dass du sagst, okay, das ist schon was, okay, das ist immer typisch für das Alter oder für diese Lebensspanne und da kann man mal besonders hingucken, um vielleicht auch so ein paar Enttäuschung, Frustration oder so zu vermeiden und dann das so ein bisschen besser einordnen zu können.
Ja, also bei Frauen ganz klar, Wechseljahre sind da ein ganz großes Thema. Also die Phase, in der Frauen merken, sie sind nicht mehr so versöhnlich mit ihrer Umwelt. Na, auch darin sehe ich eine enorme Chance, dass Frauen beginnen zu sagen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ich erlebe es oft, dass wenn Paare Anfang ihrer 20er zusammengekommen sind und dann so in Mitte 40, dass es dann oft so immens kracht. Na, also von, es trennt sich jemand von heute auf morgen, lässt das Leben irgendwie zurück. Das ist so Mitte 40 bis Mitte 50 häufig Thema hier tatsächlich. In jüngeren Altersabschnitten, also was so Anfang 20 ist, gibt es oft kulturelle Mythen über Sexualität, die vermeintlich erfüllt werden wollen. Da ist nochmal so, da ist das Lernen zu Sexualität ein größeres Thema und das Thema mehr Gelassenheit mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Intimität, mit dem eigenen Wollen ins Spiel nochmal zu bringen. Na, also unterschiedlich in den Phasen von möchte ich überhaupt entdecken und damit starten, weil ich kulturelle Bilder habe, wo ich merke, die passen nicht ganz. Oder suche ich nochmal einen, in Anführungszeichen, Neuanfang, darf nochmal was neu erblühen in bestimmten Lebensphasen. Wenn wir in noch weiter im Leben gehen und in Phasen von 60 plus, 70 plus, auch 80 sind, steht oft die Frage im Raum, darf ich noch sexuelles Wesen sein? Darf ich mich noch als Frau fühlen? Darf ich mich noch als Mann fühlen? Darf ich in meinem Körper noch gut verortet sein? Weil Gesellschaft ja oft so tut, als hätten Menschen 60 plus keine Sexualität mehr, keine Bedürfnisse mehr. Da ist es eher so ein sich verorten nochmal jenseits von Stereotypen, Rollenbilder, die Gesellschaft auf Sexualität bringt. Also da kann man so Unterschiede sehen.
Weil das oft wahrscheinlich in der Gesellschaft noch so ein Tabuthema ist.
Völlig, ne? Also der Blick ist irgendwie, Menschen 60 plus haben keine Sexualität mehr. Das finden viele Menschen oft befremdlich. Also auch gerade, wenn wir in Pflegeheime schauen, Menschen werden nicht mehr so behandelt, häufig, als hätten sie noch eine Sexualität. Das wird dann völlig negiert. Genau, Also das ist ein sehr häufiges Thema und ich kann jetzt aus der Praxis sagen, dem ist nicht so. Ja, das können durchaus auch in der Sexualität die richtig, richtig guten Jahre sein, weil man einfach so viel Lebenserfahrung mitbringt, sich gut verortet hat im Leben, weiß, was möchte man nicht. Und auch, manchmal ist ja auch Alter ein Vorteil, dass ich dann oft höre, ich habe nicht mehr so viel Zeit, mein Leben mit Quatsch zu verbringen. Ich möchte jetzt ein gutes Leben haben. Ich möchte, dass es mir gut geht. Jahrelang habe ich es vielleicht anders gemacht. Aber jetzt weiß ich, Leben ist begrenzt. Jetzt möchte ich nochmal ein richtig tolles Leben haben. Also da liegen auch gute Ressourcen einfach drin dann.
Ja.
Ja, also ich glaube, da können sich bestimmt einige wiedererkennen so in ihren eigenen Lebensphasen. Das ist ja wirklich ziemlich spannend. Und kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben? Also wenn jetzt Menschen zu dir kommen oder Paare zu dir kommen, kommen die ja wahrscheinlich mit einem Auftrag, ne? Oder irgendwie mit irgendeiner Situation, mit der sie alleine nicht zurechtkommen, wo sie sich Hilfe erwarten. Was machst du dann?
Ja, also die Beweggründe für Menschen hierher zu kommen, die sind unterschiedlich, ne? Also sowohl Menschen, die beispielsweise, also Frauen, die beispielsweise Schmerzen in ihrer Sexualität erleben, da ist natürlich das Ziel, schmerzfrei zu werden und überhaupt in eine genussvolle Sexualität wiederzukommen. Oder Paare, die, ne, in einer Langzeitbeziehung sind, sagen, okay, wir merken, wir möchten irgendwie mehr an dieser Stelle. Das jetzt nur so zwei kleine Beispiele. Die große Frage, die bei mir häufig am Anfang steht, ist die Frage, warum hast du eigentlich Sex? Warum eigentlich? Wir haben, wir sehen in amerikanischen Studien, dass Frauen über 470 Gründe haben, überhaupt Sex zu haben. Und das ist quasi das Erste, was wir gucken. Wie ist Sexualität überhaupt im Leben verortet und welchen Grund gibt es überhaupt für die Person, die da ist, Sex zu haben? Also ist es ein Bedürfnis nach Nähe? Ist es ein Bedürfnis nach Anerkennung? Bei Frauen sehen wir, dass sie oft Beziehungsstreitigkeiten schlichten durch Sexualität. Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Grundsätzlich klären wir erstmal, welches Thema bringen Menschen hier mit? Was ist ihre Idee? Wo möchten sie gerne hin? Und dann beginnen wir einzuordnen, und gucken, wie kann man da vielleicht hinkommen und ist diese Idee überhaupt realistisch? Auch das ist ein großes Thema hier. Also dieses mediale Bild von, wir sind ständig strudelnd vor Lust und Erregung, wenn wir das nur einmal richtig gelernt haben, die stimmt ja nicht. Wir sind ja Menschen und haben ein lebendiges Leben und da passiert vieles. Lust, Erregung und Sexualität, Intimität braucht extra Räume. Manchmal geht es auch einfach darum zu gucken, wo können denn diese Räume stattfinden? Überhaupt. Wie wird Sexualität und Intimität wieder realistisch? Beispielsweise bei jungen Eltern, die keine weiteren Betreuungsmöglichkeiten haben und einfach Kinder haben. Wie macht man es denn dann eigentlich? Wo kann man als Paar noch so kleine Räume schaffen und sich zumindest erinnern, dass man nicht nur Eltern ist, sondern eben auch Liebende, Liebhaber und Liebhaberin?
Wie ist denn das eigentlich? Jetzt habe ich ja auch ein paar Mal in der Therapie mitbekommen, die, das sind ja überwiegend Männer jetzt nach meiner Erfahrung, die mit pornografischen Filmen zum Beispiel, die ersten oder weiteren hier auch Erfahrungen gesammelt haben und die in deren Welt sich ja auch vorstellen, dass das die Normalität ist. Wie oft ist das
also
in den Paaren anzutreffen?
Das kommt vor, aber ich muss jetzt hier aus der Praxis heraus sagen, relativ wenig. Also wenn, dann eher Männer, die kommen mit der Eigenthematik, dass sie sagen, okay, ich merke, es ist irgendwie zu viel Pornografie und dadurch ist die Erektionsfähigkeit beispielsweise gestört oder ich merke, ich komme gar nicht mehr in Realität, sondern bin dann nur mit mir irgendwie in Befriedigung.
Weil der Druck steigt dann ja auch oder was passiert das, denn da eigentlich?
Na, was passiert ist, also ich arbeite ja auch viel mit dem Körper, das heißt, bei mir gibt es Übungen für zu Hause, dass Leute in Erfahrungsräume mit sich selbst gehen können. Wenn wir uns jetzt so ein stereotypes Bild vorstellen, wie jemand Pornos guckt, dann ist die Person, sitzt die meisten so in so latent gebückter Haltung auf einem Schreibtischstuhl, dann ist da noch ein Bildschirm an, eine Hand ist an der Maus oder hält das Handy und die andere Hand ist am Genital. So, das ist natürlich eine Position, die erleben wir in Paarsexualität ja überhaupt nicht. Das heißt, das Gehirn ist einfach irritiert die ganze Zeit und sagt, Moment mal, du bist doch in der falschen Position. Du müsstest so ein bisschen nach vorne gebeugt, ein bisschen krampfig sitzen, müsstest noch die Hand an der Maus haben, aber dass da ein anderer Körper noch ist, dass da Bewegung stattfindet, dass ein Becken sich bewegen darf, dass auch körperlicher Input von einer anderen Person kommt, das findet ja dann nicht statt. Das heißt, wenn es dann zu Paarsexualität kommt, also Sex mit einer anderen Person, sagt das Gehirn immer erstmal, das ist falsch. So kommen wir nicht zum Orgasmus. Was soll das denn, was du da machst? Und daran arbeiten wir zum Beispiel.
Sehr schön.
Generell Pornografie. Es gibt mittlerweile ja durchaus Pornografie, die empfehlenswert ist, wenn wir im Bereich von Ethical Porn uns bewegen beispielsweise. Also Pornografie, die realistischer ist, wo wir nicht in den klassischen 90er-Jahre-Filmen, die wir irgendwie alle dann so im Kopf haben, sind, sondern wo wir realistische Körper auch sehen, wo wir realistische Handlungen sehen. Das ist ja ein ganz eigenes Genre nochmal in dieser riesigen Industrie, was darauf ausgelegt ist, eben wirkliche Sexualität abzubilden und nicht nach Drehbuch beispielsweise auch arbeitet. Also das kann auch eine Chance sein an dieser Stelle, aber dann kommt es so ein bisschen auf die Nische an, die man wählt, wenn man ein visueller Mensch ist und das beispielsweise für die Solosexualität ein gutes Mittel ist.
Mhm. Okay, du hattest vorhin gesagt, dass natürlich häufig uns auch die Räume fehlen und die Aufmerksamkeit. Hast du vielleicht einfach zwei, drei kleine Tipps?
Also, eine total schöne Sache ist beispielsweise der erotische Aperitif. Ein erotischer Aperitif, wir kennen das beim Essen, das ist so, ne, man kriegt was Kleines vorher. Da geht es nicht darum, dass man danach komplett satt ist, sondern es ist so eine Kleinigkeit zum Einstieg. Kann für Paare beispielsweise sein, das, was ich vorhin beschrieben habe, ein bestimmter Blick. Viele Paare wissen, wenn die Paarperson mich so anguckt, ah, okay, jetzt wird es hier spannend, ne? Hier knistert es jetzt. Das ganz bewusst in den Alltag einzubauen. Oder auch kleinere Berührungen, die jetzt nicht ein Schulterklopfen sind, sondern eine ganz klare Aussage haben, in den Alltag einzubauen. Das mal ein paar Tage absichtlich zu machen und dann mal ins Gespräch zu gehen, hast du das eigentlich mitbekommen? Weil oft können wir uns gar nicht so gut lesen, wie wir denken. Das heißt, ich zwinkere zu und mein Gegenüber sagt, hast du was im Auge? Und sagt nicht, jetzt wird's spannend. Ja. Da einen Raum beispielsweise zu finden, weil erotische Aperitifs, die funktionieren überall. Die funktionieren auf der Autofahrt, auch wenn man hinten drin Kinder sitzen hat, dass man sich mal kurz anguckt oder mal kurz die Hand auf das Knie der anderen Person legt. Da passiert noch nichts Sexuelles eigentlich, aber es ist so die kleine Erinnerung, wir sehen uns noch so. Ein weiteres Thema ist, wir sind alle total gut vernetzt, wir sind ständig am Smartphone. Wenn also der Raum vielleicht gerade nicht da ist, in Real Life sich so zu sehen, man aber merkt, boah, ich denke gerade an meine Partnerperson und eigentlich merke ich, da ist Lust und da ist Begehren, einfach mal eine WhatsApp schreiben und sagen, ey, pass auf, ich denke gerade an dich und ich spüre gerade Begehren dir gegenüber. Ne? Das können so ganz Kleinigkeiten im Alltag sein, wo man sagt, da muss man nicht mal direkt am gleichen Ort sein, aber man kann sich immer wieder erinnern, dass man sich auch anders sieht. Und das Nächste für Räume schaffen, wirklich Termine machen. Es in den Kalender einzutragen und zu sagen, hier haben wir Zeit füreinander, aber ohne den Druck, dass dann das völlige Feuerwerk passieren muss, sondern wir nehmen uns eine Stunde Zeit und gehen in eine Berührung beispielsweise. Bei Berührung ist es nicht wichtig, dass es direkt das Genital ist. Das kann Kopfkraulen sein, das kann eine schöne Rückenmassage sein in Berührung, das kann eine Fußmassage sein, das kann sein, man liegt mal nackt nebeneinander, einfach nur im Bett ohne dass mehr passieren muss, aber man erinnert sich immer wieder und holt es immer wieder vor. Das ist die grundsätzliche Idee dabei, wenn ich sage, neue Räume schaffen in dem Ganzen.
Und wenn du Paaren nur einen einzigen Satz mitgeben dürftest, welcher wäre das für die Entwicklung der Sexualität? Jetzt haben wir so viel gehört, da auch macht Dates miteinander, berührt euch, spricht miteinander, Kommunikation.
Also einen Satz schaffe ich jetzt nicht, vielleicht wären es jetzt drei.
Machen wir uns da draus.
Fehleroffenheit. Mhm. Wir sehen vieles als Fehler, was kein Fehler ist. Wo niemand was böse gemeint hat, wo kein gemeiner Plan dahinter ist. Ich glaube, es ist enorm wichtig, einen wirklich liebevollen Blick auf sich und auf die Partnerperson zu behalten und den Blick immer wieder zu richten auf, was ist gut und was trägt uns hier gerade. Also ich glaube, mit so einer Basis, wenn man die miteinander geschaffen hat, ist alles andere lösbar.
Hast du vielleicht einen Tipp, jetzt körperlich nochmal gesehen? Also wir reden ja gerne immer über so ein paar, ja, sag ich mal, Alltagstipps zum Longevity. Also was sorgt vielleicht wirklich dafür, dass wir gesund bleiben, dass wir uns gut fühlen, was ja sicherlich auch ein großer Anteil ist, ne, von ich kann mich jemand anders gegenüber öffnen. Ja, im besten Fall hat man natürlich jetzt nicht mehr so die Vorbilder von ich muss 90, 60, 90 oder wie auch immer aussehen, damit mein Partner mich liebt. Und ich glaube, die meisten machen ja tatsächlich auch die Erfahrung, dass sie so geliebt werden, wie sie sind, im besten Fall.
Ja.
Wie kann ich denn mit mir selber ein bisschen liebevoller umgehen oder vielleicht mir irgendwie auch mal was Gutes tun oder meinem Körper was Gutes tun, dass ich dann einfach auch ja, in der Situation einfach mit mir so ein bisschen versöhnt bin?
Ja, also was ich ganz schön finde, wir vergessen oft in Bewegung zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Stunde Sport am Tag, sondern in eine fühlende und spürende Bewegung mit sich zu gehen. Und wenn wir über Sexualität reden, dann ist ja unser kompletter Beckenraum einfach der Star der ganzen Show. Und da nochmal zu gucken, manche tanzen ja total gerne für sich. Also tanzen ist was ganz, ganz Tolles für den Körper. Ne? In Bewegung kommen, aber nicht im Sinne von, ich mache jetzt eine Beckenbodensportübung. Ja, also da finden wir ganz viele Beispiele dafür, sondern in eine Beckenbewegung beispielsweise zu gehen, also in einen satten Stand, das heißt die Knie dürfen so ein bisschen gebeugt sein und man steht gut im Becken und dann zu beginnen, das Becken zu bewegen. Dabei geht es nicht darum, irgendwie möglichst viele Abfolgen zu schaffen, sondern mal zu gucken, wenn man beispielsweise mit dem Becken eine 8 bewegt, mag ich diese Bewegung? Mag ich lieber große Bewegungen im Becken oder mag ich lieber ganz, ganz kleine Achten machen? Da kann man dann auch weitergehen und kann so Sachen machen, wie beispielsweise mal den eigenen Namen in Schreibschrift schreiben mit dem Becken. Also sich eine Verlängerung nach unten vorstellen und mal den eigenen Namen schreiben und dabei nicht zu gucken, schreibe ich den gut oder schön, sondern wie fühlt sich das denn an, wenn ich in eine Beckenbewegung im Spüren gehe, ohne dass ich jetzt ein Ziel haben muss. Ja, und da kann die Bewegung, das darf ruhig 15 Minuten, schöne Musik dazu anmachen, dauern, um mal zu gucken, sind es die großen Bewegungen, die ich gerne habe, sind es die kleinen Bewegungen, die ich gerne habe, wo liegt denn mein Genuss in dem Ganzen? Also grundsätzlich sind die Ressourcen des Körpers, mit denen ich hier arbeite, immer die Bewegung, Atmung, Rhythmus und Tonus, also Muskelspannungen und da zu gucken, wo liegt in all dem eigentlich mein Wohlgefühl? Nicht, wo ist das Ideal, das Sportliche vielleicht, sondern was fühlt sich denn für mich gut an? Und das immer wieder auszuprobieren, auch in der Selbstberührung. Ja, also wir gehen alle duschen, so sich da mal Zeit und Raum zu nehmen und die eigenen Hände zu benutzen und zu sagen, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich in eine langsame Berührung mit mir gehe, wenn ich hier nicht einfach Duschgel verteile, sondern wenn ich mal gucke, wie fühlt sich denn mein Ellenbogen an? Wie ist das denn eigentlich, wenn ich um meinen Ellenbogen kreise, wenn ich meinen Armen mal mehr Aufmerksamkeit schenke und da immer das Wohlgefühl zu suchen und nicht die Funktionalität? Dann ist, glaube ich, das Alltagsgefühl auch ein anderes. Da ist mehr Freude da, da kann der Körper auch mit arbeiten hormonell und kann sich auch gönnen einfach.
Ja, da ist auch viel Achtsamkeit mit drin, Selbstliebe entwickelt sich, ja, und ganz viele andere Prozesse, die dann damit wieder, ja, ein neues.
Ja, und bei diesen Prozessen auch zu gucken, es ist nicht, wenn ich meinen eigenen Körper betrachte, es ist nicht immer ein Ja oder ein Nein. Da darf auch ein Vielleicht sein. Hm. Ich darf Tage haben, wo ich sage, oh, ich merke, ich bin ein bisschen kritisch mit mir. Vielleicht. Um dann zu gucken, was kann ich mir denn Gutes tun? Also vielleicht auch Körperstellen, die man nicht so mag, denen besondere Aufmerksamkeit in der Berührung zu schenken. Also viele Frauen kennen das nach der Entbindung, der Bauch hat sich verändert, vielleicht hat man noch Streifen gekriegt dadurch und sagt, so ist einfach anders, ich mag es nicht mehr so gerne, es war vorher einfach anders. Dann sind das Bereiche, die dürfen besondere Aufmerksamkeit kriegen, um wieder gewollt zu werden auch und um wieder so normal zu setzen. Der Körper sieht jetzt so aus, ein Körper ist ein Ist-Zustand in dem Moment, wo wir in Berührung sind. Da muss nichts verändert werden dann, aber gerade die Körperteile, wo wir sehr kritisch mit uns umgehen, denen mehr Aufmerksamkeit schenken. Sei es beim Duschen, sei es beim Eincremen, das sind alles so schöne Alltagssituationen, dann wird eben der Bauch mal länger eingecremt und man darf mal länger Hallo sagen.
Mm. Oder man kombiniert es mit einem Duschtanz.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, das ist auch ganz witzig. Genau, jetzt vielleicht mal gar nicht nur auf das Thema Intimität, Sexualität bezogen. Was für kleine Dinge baust du denn in deinen Alltag ein, um gesund älter zu werden?
Also ich bin ja jetzt 37 Jahre alt. Das ist, glaube ich, für viele noch gar kein Alter. Ich bin wahnsinnig gerne draußen. Das muss ich wirklich sagen und ich mag es auch, in einem bestimmten Jahresrhythmus zu sein. Mhm. Da merke ich, das gibt mir Ruhe. Also ich genieße diesen Herbst jetzt total. Der Sommer ist nicht meine Jahreszeit. Ich bin Herbst-Frühling. Ah. Da bin ich gut unterwegs. Ich mag es, im Jahr zu fließen. Tatsächlich. Das heißt, ich feiere auch meine Geburtstage wahnsinnig gerne. Also ich schätze es sehr, mehr Lebenserfahrung zu bekommen. Mm. Da ist mein Bild, glaube ich, ein anderer. Ich bin für jedes Jahr dankbar, dass ich denke, okay, also die gleichen Fehler wie mit 20 mache ich jetzt nicht mehr. Also ich bin sehr froh, älter zu werden, tatsächlich. So als grundsätzliche Haltung, die ich da, glaube ich, mitbringe. Genau, weil ich schätze, keine 20 mehr zu sein.
Voll schön.
Ja, total.
Hast du noch eine Frage an die liebe Anna?
Naja, eine Frage hätte ich ja noch vielleicht. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über Menschen Ü 20, Ü 30, Ü 40, Ü 60 gesprochen. Was gibt es etwas, das du dir wünschen würdest? Ich glaube, wir haben jetzt alle drei Kinder im Teenageralter in der Schule. Ja, gibt es so Themen, dass du dir wünschen würdest, dass was in der Schule unseren Kindern mal näher gelegt werden oder irgendwie, ne?
Ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Jugendbildungsbereich. Mhm. Ich bin ja studierte Sozialarbeiterin, arbeite also auch mit Kindern und Jugendlichen. Was ich mir, glaube ich, wirklich wünschen würde, ist, dass wir dieses Thema Sexualaufklärung, das ist sehr viel mit Angst verbunden oft. Also zu erklären, ne, man darf nicht schwanger werden. Ich komme ja auch aus einer Generation, wo das Allerwichtigste war, ja nicht im Teenageralter schwanger zu werden. Es ist sehr viel mit Sorge verbunden. Es geht sehr wenig um Bindung und Beziehung. Das finde ich sehr schade. Also es wird sehr viel auf Körperliches eingegangen. Da bin ich Fan von externen Menschen, die in Schule kommen, weil es ist für Lehrende wie für Kinder keine gute Situation. Also von einer Person, die mich bewertet, das ist Job von Lehrenden, mit denen dann über Sexualität zu reden. Ja, es ist was ganz Schwieriges. Also externe Personen finde ich da ganz großartig. Da haben wir auch echt tolle Kolleginnen, die das machen. Aber dass der Punkt Beziehung ein Thema werden darf. Was heißt das auch in Beziehung, das nicht als reinen körperlichen Akt zu sehen, sondern Begriffe wie, wir hatten das von Intimität und Nähe. Das gehört auch dazu. Und wir sehen, wir haben jetzt eine Generation, die aufgeklärt ist wie noch nie, die sexuelle Freiheiten hat wie noch nie, die aber weniger Sex hat als alle anderen Generationen vorher. Und das finde ich ganz erstaunlich, ne? Also, dass die Offenheit ist da, wir können jetzt verhüten, wir haben eine Sexualaufklärung, aber junge Menschen, die Studie bezieht sich auf 18- bis 20-Jährige, haben so wenig Sex wie nie zuvor in der Geschichte. Tatsächlich. Also, ja, da haben wir so einen kleinen Widerspruch drin. Alle Freiheiten sind da, aber sie werden gar nicht mehr so genutzt. Mhm. Da würde ich mir einen anderen Blick darauf wünschen, der nicht Angst macht, sondern einordnet mit Kindern und Jugendlichen. Und ich wünsche mir an der Stelle immer externe Fachkräfte. Tatsächlich, weil das einen anderen Raum eröffnen kann.
Ja. Ja, liebe Eltern, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen dazu, um mit euren Kindern ja auch ein offenes Gespräch zu führen.
Ja, und natürlich, wenn Eltern das machen, das ist hochnotpeinlich, ja. Also wir reden über Pubertiere, man möchte nicht mit den eigenen Eltern da große Gespräche drüber führen. Es gibt mittlerweile tolle Verlage, die wirklich kindgerecht das gut aufgearbeitet haben. Also meine Empfehlung an Eltern wäre, lieber mal in die Buchhandlung des Vertrauens gehen, ein schönes Buch kaufen und das unauffällig in der Wohnung irgendwo lassen, wo man weiß, das Kind kann reingucken, muss aber nicht. Aber natürlich, wenn wir uns auch selbst an unsere Kindheit und Jugend erinnern, das Gespräch mit den Eltern über Aufklärung beim ersten Freund, also es war einfach peinlich. Für beide Seiten, ja, aber da vielleicht Material besorgen, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da kann man einfach mal losgoogeln, es gibt wunderbares Material dafür, dann können Kinder sich auch selbst informieren, tatsächlich, wenn sie es in einem guten Rahmen zur Verfügung gestellt bekommen oder andere Stellen wie Pro Familie hat wunderbare Sexualpädagoginnen, da nochmal anzufragen, auch aus Elternsicht, die beraten auch Eltern, wie man es gut macht.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in deine Sichtweise, viele Tipps gegeben hast. Und ja, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung irgendwie. Es sind ja doch immer noch viele Fragen, die dann hinterher
kommen.
Sehr viel,
ja, das stimmt. Das muss erstmal alles verarbeitet werden.
Genau. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Mhm. Passt gut auf euch auf.
Ja, bleibt schön, gesund und mental stark.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.